habe noch jemanden zweiten mitgebracht, der kommt meines Wissens nach nicht in der Bibel vor. Wenn ihr feststellen solltet, dass er doch vorkommt, dann bitte ich nach dem Gottesdienst zu mir zu kommen, mich zu korrigieren. Meines Wissens nach kommt er drin nicht vor. Ich hole den einfach mal raus. Ja, magst du mal Hallo sagen?
Hallo.
Bisschen freundlicher.
Hallo.
Was ist los mit dir?
Ich möchte eigentlich nicht hier oben stehen, weißt du?
Was ist denn los?
Na, das ist so, weil... Na, das...
Was ist denn los?
Das ist so wegen...
Was ist denn los?
Das ist so, weil meine Nase, die ist so fürchterlich hässlich.
Und deswegen hast du die Hand davor?
Mhm.
So schlimm?
Mhm.
Kann ich dir denn da jetzt helfen?
Kannst du gar nicht.
Na doch, vielleicht siehst du ja unter uns jemanden, der eine noch fürchterlich hässlichere Nase hat als du.
Soll ich mal schauen?
Ja.
Ich fange hier rechts an. Da hinten. Nee, geht eigentlich noch. Oh, nee, geht auch noch. Oh, jetzt sehe ich ein richtig hässliches Exemplar.
Welche meinst du?
Ich schau dich an.
Du musst schon drauf zeigen, welche meinst du denn?
Ich schau dich an.
Welche Nase meinst du denn? Zeig doch mal drauf.
Ich schau dich an.
Ich möchte, dass du drauf zeigst.
Ach, du meine Güte, ich schau dich... Du hast mich ausgetrickst. Jetzt können alle meine Nase sehen.
Aber ganz ehrlich, die ist doch nicht so schlimm, oder? Ist die schlimm? Nö, ne? Die ist doch eher niedlich, oder? Ja? Ist die niedlich?
Ja.
Oh, das war, glaube ich, nicht richtig. Was ist denn los?
Weißt du, wie das ist? Als Monster... Wenn dich alle niedlich finden. Du sitzt unterm Bett, kommst nachts raus um Mitternacht. Machst so, und alle so, oh, komm kuscheln. Das ist nicht witzig.
Aber ganz ehrlich, ein gruseliges Monster wirst du wirklich nicht.
Ich weiß schon.
Aber vielleicht musst du ja nicht niedlich sein, vielleicht kannst du zumindest ein lustiges Monster werden.
Denkst du?
Geht ganz einfach, muss man nur was an deiner Nase machen.
Echt?
Ja, kann ich auch jetzt hier machen.
Kannst du?
Ja, kann ich.
Und das geht?
Geht.
Dann kann der nach.
Okay. Ich mach auch mit. Da bist du nicht so alleine. Im Normalfall hilft das total, dass die Leute eigentlich mehr so ernst nehmen können, wenn man so auftaucht.
Die lachen jetzt alle.
Ja, dann bist du ein lustiges Monster. Jetzt musst du nur noch irgendwas Lustiges erzählen.
Wieder dein Name?
Sebastian Rochlitzer.
Lochschnitzer?
Nein. Rochlitzer.
Sag ich doch Lochschnitzer. Es gibt ja viele Nachnamen, die eigentlich Berufe sind, ne? Müller, Fischer, Becker und Lochschnitzer.
Du hast es geschafft. Ich glaube, du gehst jetzt nicht mehr als niedlich durch. Dann können wir jetzt eigentlich zur Predigt kommen.
Zur was?
Zur Predigt. Was ist jetzt schon wieder?
Das eine ist ja vorne stehen. Das andere ist eine Predigt halten. Bist du verrückt?
Hast du Angst? Aber dann ist die Predigt vielleicht was für dich. Da geht's auch um jemanden, der Angst vor einer Aufgabe hatte.
Ja?
Pass mal auf, du hörst gut zu und vielleicht hilft dir das ja, deine Angst ein bisschen zu überwinden.
Kann ich dann zu meinem Koffer gehen?
Kannst du.
Gut, dann sehen wir uns dann zum Schluss nochmal, ne? Gut, tschüss.
Ich nehme die mal besser ab zum Predigen. Ich möchte über eine kleine Geschichte heute einsteigen, die in der Bibel steht. Und ich möchte die ganz kurz nochmal nacherzählen, damit wir so reinkommen in die Geschichte. Das ist nämlich die Geschichte von Holzfäller. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Geschichte von Holzfäller. Also Holzfäller ist nicht sein Beruf, Holzfäller ist sein Name. Also eigentlich heißt er anders. Nur, denn sein Name ist aus einer anderen Sprache. Ein hebräischer Name, wenn man den übersetzt, heißt er Holzfäller. Und Holzfäller lebt in einem Land, wo Feinde sind. Da hat Holzfäller manchmal ganz schön viel Angst, ne? Wenn ganz viele Feinde da sind. Und wenn die kommen, dann rennt er vor denen weg. Und manchmal muss ich Holzfäller sogar verstecken. Das ist Holzfäller. Nun, eines Tages kam Gott zu Holzfäller. Das ist nicht Gott, das ist eine Kugel. Die symbolisiert bloß Gott. Und die zwei unterhalten sich. Und Gott sagt zu Holzfäller, du bist ein tapferer Held. Holzfäller ist doch eigentlich schon Angst da, er hat ganz viel Angst. Aber Gott sagt, du bist tapferer Held. Holzfäller denkt, was? Die Feinde sind doch noch im Land. Ich habe ganz viel Angst eigentlich, aber Gott sagt, mit meiner Hilfe kannst du es schaffen. Vertrau nur auf mich. Da wurde Holzfäller ganz mutig und zog los und suchte die anderen Krieger des Landes. Das war so eine ganz bunte Truppe. Die hatten eigentlich ganz wenig miteinander zu tun. Die gingen noch gar nicht gemeinsam so, war nicht gemeinsam vereint, jeder machte so seins. Aber Holzfäller wollte die für sich gewinnen. Also ging er los und diese bunte Truppe zu einem. Und da schaffte er das auch und dann waren die so eine richtige Einheit. Holzfäller war der Chef. Und man könnte ja denken, dass das eine total super Sache war. War es aber gar nicht. Denn als Gott wieder vorbeikam, sagte er zum Holzfäller, hey, du sollst doch auf mich vertrauen. Und nicht darauf, dass du so viele Leute dabei hast. Deswegen schick doch ganz viele von denen wieder weg. Gab dann so ganz verschiedene Sachen, wie die weggeschickt wurden, möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Zum Schluss gab es noch Holzfäller, 300 Leute und Gott. Und jede Menge Feinde. Aber Gott sagte zum Holzfäller, wenn ich über euch wache, wenn ihr auf mich schaut und ich oben drüber bleiben kann, dann werdet ihr gewinnen. Und so ging Holzfäller los. Ging auf die Berge. Die Feinde waren im Tal und es kam zu einer großen Schlacht. Am Ende rannten alle Feinde weg, hatten ganz viel Angst, weil Gott dabei war. Und Holzfäller war gar kein Feigling mehr. Er war ein tapferer Held, so wie das Gott ihm am Anfang gesagt hatte. Ich denke, die meisten werden schon gemerkt haben, um wen es geht. Holzfäller heißt im Hebräischen nämlich Gideon. Sein Name. Und in dem seine Geschichte, wo Gott zu dem gesagt hat, du bist ein tapferer Held, möchte ich mit euch noch ein bisschen gemeinsam reinschauen heute Morgen. Da könnt ihr nämlich in Richter 6, Vers 11 lesen. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon trosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Das ist Gideon. Und ich habe schon gesagt zu meinem blauen Freund hier unten, manchmal haben wir Situationen, die uns Angst machen, die uns herausfordern. Was im Leben kommt, vielleicht auch was Gott uns aufträgt, kann ja ganz verschieden sein. Und Gideon war auch so einer, der, glaube ich, Angst hatte am Anfang. Deswegen ist es, glaube ich, eine Predigt darüber, wenn wir vor Situationen stehen, die uns auch mal Angst machen können. Und was passiert am Anfang bei Gideon? Gott begegnet ihm. Gut, da kann man ja jetzt wenig dafür selber tun. Wir können ja Gott letztlich nicht zwingen, uns zu begegnen. Gut, Gott hat viele Weisungen gegeben. Wer sucht, den werde ich für mich zeigen, ja? Wer sucht, der wird finden. Die Verheißung haben wir. Und doch gibt es einen entscheidenden Hinweis bei Gideon, was es vielleicht begünstigt, dass Gott uns sich zeigt. Die Frage ist, wer begegnet hier eigentlich wen? Und wir können sagen, der Engel des Herrn begegnet Gideon. Die Frage ist, wer ist der Engel des Herrn und wer ist eigentlich Gideon? Möchte ich ein bisschen reingucken. Der Engel des Herrn ist nämlich eine sehr spezielle Bezeichnung im Alten Testament. Die ist ein bisschen umstritten. Und viele bibeltreue Ausleger, und ich schließe mich denen an, sehen darin eigentlich gar keinen Engel, sondern Gott selbst. Eine Erscheinung des Messias im Alten Testament, bevor er später Mensch in Christus wurde. Das ist wichtig. Im Alten Testament gibt es Engel, dann gibt es den Engel des Herrn, dann gibt es den Herrn und dann gibt es Engel, die namentlich genannt werden. Engel Michael, Engel Gabriel und so weiter. Aber der Engel des Herrn hat eine Sonderstellung. Und wie kommt man darauf, dass dahinter sich eigentlich Christus verbirgt? Er taucht ganz oft zum ersten Mal bei Hagar in der Wüste auf, später bei Moses im Dornbusch, immer der Engel des Herrn spricht. Und der kann was, das können die anderen Engel nicht. Der redet in der Ich-Form von Gott. Wenn der Ich Dinge sagt, sagt er zum Beispiel, ich sende dich. Das sagt der Engel des Herrn. Aber meint eigentlich Gott damit? Warum sagt er Ich? Das ist wichtig. Dann wird er immer unmittelbar mit Gott gleichgesetzt. Bei Gideon liest sich die Geschichte manchmal ganz verwirrend. Da steht immer der Engel des Herrn und dann steht der Herr sprach, immer abwechselnd. Und man bekommt das Gefühl, es sind jetzt zwei da, es ist jetzt einer da, man weiß gar nicht so richtig. Und das Wichtigste, dieser Engel des Herrn, der darf Opfer annehmen und Anbetung. Bei Johannes Offenbarung gibt es diese schöne Stelle, als Johannes diese wahnsinnige Vision widerfährt und er sieht dann den Engel und der fällt vor ihm nieder. Und sagt, ich möchte dich anbeten. Und der Engel sagt, mach's bloß nicht. Ich bin ein Geschöpf Gottes, Anbetung, alleine Gott. Und dieser Engel des Herrn im Alten Testament, der nimmt ganz locker die Anbetung auch selber an. Das sind so Indizien, wo wir sagen können, eigentlich verbirgt sich dahinter Gott. Warum steht dann dort Engel? Eigentlich ganz einfach, ne? Die Juden kennen ja Christus so noch nicht. Das heißt, wenn so eine majestätische Erscheinung auftaucht, müssen die es ja irgendwie beschreiben. Und dann haben sie es Engel des Herrn genannt. So zumindest viele Bibelausleger. In der Theologie nennt man das Theophanie, müsst ihr euch nicht merken. Ich gehe also davon aus, es kommt Gott selbst zu Gideon. Und wer ist Gideon? Ich habe schon gesagt, Holzfäller, der Abhauende, der Fäller, der trosch Weizen, um ihn in Sicherheit zu bringen vor den Midianitern. Das ist kein großer Krieger. Der trischt den Weizen irgendwo in der Höhle, sich zu verstecken, bis die vielleicht die Gefahr irgendwann mal vorbei ist. Und in dem Vers 15 gibt es einen herrlichen Satz über Gideon, wie er sich selber beschreibt. Er sagt zu Gott, siehe, meine Sippe ist die geringste im Stamm Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Das sagt Gideon über sich selber. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt die 12 Stämme Israels, davon gibt es den Stamm Manasse. Davon ist die Sippe seines Vaters die geringste und er ist innerhalb dieser Sippe noch der kleinste im Haus des Vaters. Das ist Gideon. Das ist wie wenn du in einer großen Firma arbeitest, die ist kurz davor bankrott zu gehen und Gott gibt dir den Auftrag, du rettest deine Firma. Es gibt allerdings 12 Abteilungen, davon arbeitest du in einer. Innerhalb dieser Abteilung habt ihr eine Unterabteilung, das ist die, über die schon immer diskutiert wird, dass sie geschlossen wird. Und innerhalb dieser Abteilung putzt du das Klo. Das ist Gideon. Übrigens nichts gegen Leute, die Toiletten putzen. Ich war auf den Philippinen. Ich schätze den deutschen Hygienestandort wahnsinnig sehr und bin sehr dankbar, dass wir Leute haben, die dem nachkommen. Wirklich. Ich möchte dieses Bild gebrauchen, um sich vorstellen zu können, wer ist denn Gideon? Und genau dieses Geringe, was ihn auszeichnet, das liebt Gott so sehr. Als er Israel erwählt, in 5. Mose 7 sagt er, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Und dann weiter, sondern weil der Herr euch liebte, weil er sein Eid halten wollte und so weiter. Gott liebt dieses Geringe, was Gideon ist. Und Paulus fasst so wunderbar zusammen im 2. Korintherbrief, Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ich finde diesen Satz im 2. Korintherbrief so herausfordernd, wenn ich mir den auf der Zunge zergehen lasse. Er sagt nämlich, ich möchte mich meiner Schwachheiten rühmen. Ich kann meine Schwachheiten, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich noch nie meiner Schwachheiten gerühmt. Ich habe die vielleicht akzeptiert, ich habe die zugegeben, bekannt, hingenommen. Aber ich habe mich derer nicht gerühmt. Ich stelle mich vorne hin und sage, Bauchredner, ich kann jonglieren, aber ich sage nicht, hallo, ich bin schlechter Ehemann. Ich habe schnell zornige Gedanken über meine Frau. Ich rühme mich. Was ist denn das? Ich finde es sehr herausfordernd, dass Paulus sagt, rühme dich deiner Schwachheiten. Ich glaube, es ist nicht damit gemeint, dass wir angeben, wie schwach wir eigentlich sind, aber es ist eine Ermutigung für Momente, wo wir schwach sind. Du darfst schwach sein. Das ist gut. Christus wird in dir stark sein. Und es ist auch eine Ermahnung für die vermeintlich Starken unter uns. Denke nicht, dass deine Stärke dir allein helfen wird. Das ist was, was dir nicht weiterhelfen wird. Gott wird dir helfen. Letztlich bist du auch ein Schwacher. Aber Gott begegnet Gideon. Und das ist vielleicht wichtig für uns. Er sieht sich selber als den Geringsten. Und ich denke, die Bibel sagt mal, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt da Gnade. Und es ist wichtig, wenn wir Gott suchen wollen, dass wir vielleicht uns diese Haltung verinnerlichen, wer wir eigentlich sind vom Herrn. Zweitens, höre, wer du bist. Gott sagt zu ihm im Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich mag den Satz. Ich habe das extra versucht so rauszustellen, wie gering sich Gideon einschätzt. Und jetzt kommt Gott, und das Erste, was er ihm sagt, ist, du bist ein tapferer Held. Gott sagt ihm, wie er ihn sieht, durch die Augen Gottes. Das macht ja Gott ganz häufig. Abraham, das hieß schon erhabener Vater. Seine Berufung war es aber eine andere. Das wird der Abraham genannt, Vater vieler Völker. Jakob heißt Fersenhalter, weil er nach der Geschichte an Esaus Ferse einfach festgehalten hat bei der Geburt. Er wird zu Israel, Gottesstreiter. Gott sagt den Menschen, wer sie sind in ihrer Berufung. Das zieht die ganze Bibel. Übrigens, Sebastian heißt der aufgrund seiner Heiligkeit Verehrenswürdige. Das müsst ihr euch nicht merken, das ist nur von nebenbei. Es gibt ja so allgemein Dinge, die für uns gelten. Ja? Die Bibel sagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind königliche Priester. Du bist ein Heiliger. Wusstest du das? Nicht im Sinne von, du bist besonders toll, aber du bist zu Gott gehörig. Deswegen bist du heilig. Aber die Frage ist, wer bist du ganz konkret für deine Aufgabe? Was sagt da Gott zu dir? Und ich finde es wichtig, dass Gott ihm, bevor er die eigentliche Aufgabe sagt, ihm erstmal sagt, wer er ist. Er ging nicht hin und sagt, Gideon, du bist Mutter Teresa. Er hat nicht gesagt, du bist ein liebevoller, demütiger Diener. Nein, für diese Aufgabe bist du ein tapferer Held. Das halte ich für ganz wesentlich, weil wir vielleicht manchmal die Neigung haben, zuerst auf das liegt, was vor uns zu schauen und dann Angst davor zu bekommen, dass wir dem nicht gewachsen sind. Aber wir wissen gar nicht, was Gott über uns schon sagt, welche Rolle wir spielen werden, wer wir sein werden in der Aufgabe. Und auch wenn es selbst um die Aufgabe geht, diesen Krieg zu gewinnen, hätte ja Gott noch sagen können, Gideon, du bist ein kluger Fallensteller, du bist hinterlistiger Trickser. Nein, er hat gesagt, du bist ein tapferer Held. Das war wichtig für Gideon. Und die Frage ist, wenn du vor Aufgaben stehst, die dir vielleicht Angst machen, die dich herausfordern, wer bist du? Und vielleicht möchte ich herausfordern, mal Gott zu fragen, vielleicht hast du es noch nicht getan. Gott, wer soll ich sein vor dem, was vor mir liegt? Ich habe schon gesagt, ich war mit meiner Frau ein Jahr lang auf den Philippinen im Missionswerk, durften wir mitarbeiten. Und davor war so ein Segnungsabend, wo man so ein Segnungskärtchen bekommt. Ich war davon nicht so begeistert, das liegt daran, weil ich noch nicht so gute Erfahrungen bis dahin damit gemacht hatte, mit so einem Kärtchen ziehen. An dem Abend hat sich das geändert, da habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Und meine Frau zieht eins und da stand drauf für die Philippinen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wow, cool, meine Frau. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein auf den Philippinen. Hat Gott zu ihr gesprochen. Ganz motiviert davon ziehe ich auch so ein Kärtchen. Yeah. Bestimmt auch ein Segen. Jesaja 30 stand drauf. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Das war sehr ernüchternd, als ich das Kärtchen gelesen habe. Und ich sag's ehrlich, Stille sein und hoffen sind jetzt nicht meine Stärken. Stille sein liegt mir nicht so. Und dennoch wusste ich, das ist was von Gott, was er über das Jahr über mich sagt, wer ich dort sein soll, der Stille und der Hoffende. Und ich habe ein Jahr erlebt, wo ich ganz schnell an meine sprachlichen Grenzen kam, wo ich ganz schnell an meine Unmachtsgrenzen kam, als ich so viele kranke und teilweise sterbende Menschen gesehen habe. Und ich habe ein Jahr erlebt, wo ich wirklich ganz viel im Gebet war und sagen musste, Herr, ich hoffe und vertraue jetzt nur noch dir. Und dieses Wort hat sich letztlich erfüllt, wer ich sein sollte, der Stille und der Hoffende. Und die Frage ist, wer bist du, wenn was vor dir liegt? In der Situation, dass ich dir Angst mache, dann suche und begegne Gott möglichst demütig. Und zweitens, lass dir sagen, wer du bist. Drittens, lass dir Mut machen. Ja, fasse ich die Geschichte mal ein bisschen zusammen. Gott macht doch richtig Mut jetzt hinterher. Und zwar auf zweierlei Art und Weise. Er sagt Dinge zu Gideon. Er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Er sagt, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Er sagt, du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Gott spricht die Aufgabe an und er sagt ihm auch die ganze Zeit, dass er es schaffen wird. Wenn du einen Marathon läufst und Gott rennt neben dir her und brüllt dir ins Ohr, du schaffst das. Ja, so kann man das vergleichen vielleicht. Ich finde es aber wichtig, Gott sagt ihm nicht, wie er die Aufgabe schaffen wird. Er sagt ihm lediglich, dass er sie schaffen wird, wenn er auf Gott vertraut. Und das ist auch wichtig für uns, ja. Manchmal wird uns Gott vielleicht die Lösung eher geben. Aber ganz oft erlebe ich, dass es ein Vertrauensakt ist und kurz vorher eigentlich erst die Lösung auftaucht. Aber er sagt, du schaffst das. Und es gibt auch ein Warum. Nämlich Gott sagt auch mutmachende Dinge über sich selbst. Er sagt, ich habe dich gesandt. Er sagt, ich will mit dir sein. Er sagt, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Kurzum, ich bin da. Ich bin dabei. Deswegen musst du dir keine Sorgen machen. Das ist das Grandiose an Gott, als er sich bei Mose offenbart mit Ich bin, der ich bin. Das ist eigentlich so ein komplexes Wort im Hebräischen, was da zusammenspielt, kann man eine eigene Predigt drüber machen. Und vielleicht ist es so simpel. Er ist da. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Wir können große Dogmatiken aufbauen und biblische Lehren, und es ist gut und wichtig, dass wir in der Schrift forschen. Aber lebendiger Glaube fragt eigentlich nur, vertraue ich in dieser schwierigen Situation, dass Gott gerade da ist und für mich streitet. Nur so ein Glaube kriegt er letztlich den Satz hin, wie im Psalm 23. Und ob ich auch wandert durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Keins. Denn du bist bei mir. Kurzum, man kann diese mutmachenden Worte von Gott zusammenfassen in Gideon, du schaffst die Aufgabe, weil ich dabei bin. Und das gilt auch für uns. Die Frage ist nur, glaubst du das in deiner Situation? Also erstens, suche und begegne möglichst demütig Gott. Lass dir von ihm sagen, wer du bist. Drittens, lass dir Mut machen. Du schaffst das, weil er dabei ist. Und drittens, das ist ganz spannend, Gideon glaubt es ihm noch nicht. Er fordert ein Zeichen am Altar. Mir macht Gideon so viel Mut, weil er so ganz oft konkrete Zeichen von Gott fordert, weil die reine Zusage von Gott ihm nicht genug ist. Er ist wie der Mann bei Jesus, der schreit, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und es macht mir auch wieder Mut, dass ich manchmal sagen kann, Herr, ich kenne deine Zusage, aber ich brauche jetzt noch irgendwas Konkretes, sonst fällt mir es schwer zu glauben. Und dass sich Gott sogar darauf einlässt manchmal. Und als der Engel des Herrn dieses Opfer annimmt, auf spektakuläre Art und Weise mit Feuerflammen dieses Opfer annehmen, da beginnt bei Gideon ein Perspektivwechsel. Er hat jetzt keine Angst mehr vor seinem Problem, er bekommt eine riesen Ehrfurcht vor Gott. Und Gott sagt zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Es gibt diesen bekannten Satz, das sagt Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzählt dein Problem, wie groß dein Gott ist. Das ist genau das, was Gideon letztlich erlebt. Diese Größe Gottes vor Augen haben. Und er selbst sagt im letzten Vers dann, als er ein Altar baut, der Herr ist Friede, in Vers 24. Im Hebräischen, Yahweh Shalom. Es gibt ja verschiedene Namen im Hebräischen, die Gott seinen Charakter beschreiben. Yahweh Rapha, der Arzt, Yahweh Jireh, der Versorger und so weiter. Kann man auch Predigten drüber machen, über jeden Einzelnen. Aber Gideon erkennt, der Herr ist Friede. Yahweh Shalom. Und das finde ich wichtig, wenn du Gott demütig suchst und ihm begegnest, wenn du dir sagen lässt, wer du bist, wenn du von Gott Mut machen lässt. Das ist das Ergebnis der Friede Gottes. Der Herr ist Friede. Ich habe mich gefragt, ob ich dieses Prinzip so verallgemeinern kann, dass man immer den Frieden Gottes erlebt. Und ich will mal mutig sein und sagen, ja. weil ich nicht mehr das ausgedacht habe. Paulus ist so mutig, das zu sagen in Philipper 4, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der einen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus hat diese tiefe Zuversicht. Der Friede Gottes, der einen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Als eine Frau und ich auf den Philippinen waren, haben wir die ganze Zeit stark darauf vertraut, dass meine Frau in Dresden studieren darf. Ja? Sie hat noch nicht studiert, sie studiert jetzt. Und wir haben ganz fest geglaubt, dass in Dresden sie eine Zusage bekommen wird. Und es war nicht nur ein so blindes Vertrauen, das war ein geistlicher Akt. Wir haben viel drüber gebetet, hatten eine tiefe geistliche Gewissheit, dass Gott ihr den Studienplatz geben wird. Und so konnten wir auch ganz in Ruhe dort den Kindern dienen. Und dann kam die Absage. 15.000 Kilometer von zu Hause entfernt, wo man wenig regeln kann. Und es war nicht bloß so ein normales Tief, wo ich sage, oh, ich habe jetzt nicht auf Jesus geachtet und jetzt ist ein Weg anders. Es war auch ein geistlicher Zusammenbruch, weil wir so tief der Überzeugung waren, auf Jesus gehört zu haben, dass das richtig ist. Und plötzlich stellt sich doch als falsch heraus. Es war ein geistliches Tief. Und ich weiß, wenn wir beide sagten, wir können hier nicht mehr arbeiten, wir müssen zurück. Nicht, weil wir in Deutschland hätten mehr erklären können, aber weil wir nicht mehr wussten, wie wir wirklich den Kindern in Liebe begegnen, sondern nur so aufgewühlt sind innerlich. Und wir haben gebetet. Und es kam lange Zeit nichts. Und 2 Wochen, bevor wir zurückgeflogen sind nach Deutschland, hat dann Rebecca eine Zusage in Görlitz bekommen. Deswegen wohnen wir jetzt dort, weil sie da jetzt studiert. Aber diese Monate zwischen der Absage und der Zusage waren trotzdem welche, wo wir dort arbeiten konnten. Und es waren, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber auch mit die besten Monate, die wir hatten. Weil wir einen ganz tiefen Frieden haben, dass es trotzdem werden wird, weil Jesus irgendwie streitet. Und wenn du eine Situation gerade hast, die dich herausfordert, die dir vielleicht Angst macht, möchte ich mal zusammenfassen. Suche möglichst demütig Gott und begegne ihm. Lass dir zunächst von ihm sagen, wer du bist. Das finde ich so ein ganz markanter Gedanke bei Gideon. Lass dich von ihm Mut machen und erlebe den Frieden Gottes. Das hoffe ich für dich, dass du dann sagen kannst, Yahweh Shalom, der Herr ist Friede. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Jetzt möchte ich nochmal zu meinem Freund hier gucken, ob der sich auch was mitnehmen könnte davon. Bist du bereit?
Ja, ja, ja.
Und?
Und was?
Ja. Hast du zugehört?
Ja.
Und hast du dir was mitgenommen?
Das ist doch jetzt ganz schön kompliziert, oder?
Hast du nichts verstanden?
Geht so, es ging um einen Holzfäller, nicht?
Das war jetzt nicht der Kerngedanke so.
Ja, kannst du es ja für mich noch mal ein bisschen einfacher sagen?
Kann ich. Du hast ja manchmal Angst, ne? Zum Beispiel mit der Nase oder so.
Ja, Angst kenne ich, ja.
Wenn du Angst hast, dann darfst du beten.
Beten?
Ja, dann darfst du zu Jesus sagen, Jesus, ich habe Angst, hilf mir.
Und wo ist dieser Jesus? Kennt ihn jemand von euch hier?
Der ist im Himmel. Es ist gut so. Dadurch kann der nämlich überall bei dir sein.
Wirklich? Immer?
Immer.
Ja, und dann sage ich ihm das, ich habe Angst. Und dann?
Dann tut dir vielleicht Jesus was ins Herz geben. Er sagt es, wer du bist.
Ja, ich bin das blaue Monster mit der hässlichen Nase.
Aber Jesus sagt dir vielleicht, du bist ein schönes Monster. Und ein lustiges, was die Menschen begeistert.
Das sagt er vielleicht.
Ja. Und dann lässt er dir Mut machen.
Mut machen?
Ja. So richtig ermutigen.
Was?
Ermutigen.
Ja, ja. Und dann?
Dann wirst du dir vielleicht bewusst, dass Jesus die ganze Zeit, egal wo du bist, in der Schule, zu Hause, unterwegs, Jesus ist immer da.
Ja, dann, wenn das stimmt, dann Dann muss ich ja gar keine Angst mehr haben. Richtig. Dann kann doch die olle Nase hier weg. Dann kann ich mich so hinstellen und sagen, hey, Jesus ist hier, ich muss gar keine Angst haben.
Genau.
Und das, weißt du, das ist ja super. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch das heute mitnehmen könnt. Wenn Jesus dabei ist, dann müsst ihr gar keine Angst haben. Und ich kann jetzt zurück in meinen Koffer. Tschüss.
Vielen Dank und ich hoffe, dass ihr euch, dass Gott jeden einzelnen von euch, was davon ins Herz gibt, was für euch bestimmt ist und was ihr euch heute mit nach Hause nehmen könnt. Amen.